Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Schönen guten Morgen. Eine Rückkehr ist fast unmöglich, sagen ukrainische Geflüchtete im ehemaligen katholischen Schwesternheim Veronikaberg in Stuttgart. Dort leben Familien mit schwerkranken Angehörigen und Kindern mit einer Behinderung. Wie es ihnen 2 Jahre nach ihrer Flucht geht, das ist ein Thema in Tag für Tag. Wir starten mit dem Thema Antisemitismus und Sexismus. Unter den Opfern der vielen antisemitischen Vorfälle im vergangenen Jahr sind oft auch Frauen. Die Qualität der Angriffe sei neu. Ein Gamechanger, sagt die jüdische Aktivistin und Buchautorin Tanja Raab im Gespräch. Die Zahl antisemitischer und rassistischer Vorfälle in Deutschland steigt seit dem Angriff der Hamas im Oktober. Nach einem Bericht des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen RIAS hat es rund 4.800 antisemitische Vorfälle im vergangenen Jahr gegeben. Das seien so viele wie nie zuvor, rund 83% mehr als im Vorjahr. Dabei ging es auch um Sexismus und Antisemitismus. Denn laut Bericht werden immer häufiger Jüdinnen Opfer antisemitischer Angriffe, verbunden mit sexistischen Beleidigungen und Drohungen. Vor der Sendung habe ich mit der jüdischen Aktivistin Tanja Raab gesprochen. Sie hat das Buch Shalom zusammen über modernes jüdisches Leben in Deutschland abseits von Klischees geschrieben und erzählt auf Instagram von ihrem jüdischen Alltag. Hallo Tanja Raab.
Hallo.
Sie bezeichnen sich als Aktivistin, klären auf über jüdisches Leben. Sind Sie von den Zahlen aus dem RIAS-Bericht überrascht?
Ehrlich gesagt nicht. Ich kenne auch wirklich keine einzige jüdische Person, die tatsächlich überrascht davon ist. Denn wir alle haben die Stimmung vor allem seit dem 7. Oktober erlebt. Und jeder von uns kennt jemanden, der angegriffen, bedroht wurde oder eben antisemitischen Angriffen ausgesetzt war. Dementsprechend ist das für uns eigentlich nicht überraschend.
Was sind das genau für Erfahrungen von Jüdinnen und Juden in Deutschland, von denen Sie wissen?
Ich bin selbst Studentin. Dementsprechend sind viele meiner jüdischen Freunde auch Studierende. Und die Stimmung an den Hochschulen war das, was uns alle sehr beschäftigt hat. Und auch mich an meiner Uni. Ich studiere an der Universität in Potsdam, aber ich habe sehr viele Freundinnen und Freunde in Berlin und sie haben dort eben von den Ausschreitungen an ihren Unis sehr viel erzählt.
Haben Sie auch selber Beleidigungen erlebt, also Antisemitismus im Alltag erfahren? Was sind da so die konkreten Erlebnisse, mit denen Sie da konfrontiert worden sind?
Vor dem 7. Oktober wurde ich zwar in den sozialen Netzwerken immer wieder antisemitisch beleidigt und habe Hassnachrichten bekommen, aber ich wurde tatsächlich noch nie körperlich angegriffen. Das ist mir nach dem 7. Oktober tatsächlich passiert. Da wurde ich in Potsdam auf dem Bahnhof angegriffen von einer Person, die den Anhänger an meiner Kette gesehen hat. Ich habe dort einen hebräischen Buchstaben als Anhänger dran. Und die Person hat angefangen, mich als israelische Fotze zu bezeichnen und hat mich angespuckt mehrfach. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger. Das hatte ich vorher nie erlebt.
In dem RIAS-Bericht ging es ja auch um die Verbindung von Antisemitismus und Sexismus. Das, was Sie da erlebt haben, geht ja schon sehr in die Richtung. Auch die Zahlen sind laut Bericht 2023 deutlich gestiegen. Sind denn jüdische Frauen stärker von antisemitischen Angriffen betroffen als jüdische Männer? Was denken Sie?
Ich glaube, da gibt es 2 Richtungen. Einerseits sind jüdische Männer oft erkennbarer, weil sie beispielsweise traditionelle Kleidung tragen. Das ist bei jüdischen Frauen oft nicht der Fall. Und oft sind ja Angriffe auch explizit gegen Menschen gerichtet, die äußerlich auch jüdisch aussehen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Frauen ohnehin öfter zur Zielscheibe werden bei solchen Angriffen. Und gerade auch in Verbindung mit den sexualisierten Verbrechen, die die Hamas begangen hat, habe ich auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis oft gehört, dass es eben auch sehr oft Rechtfertigungen dieser Verbrechen gab oder diese heruntergespielt wurden.
Sie haben die Angriffe der Hamas am 7. Oktober erwähnt, die sich auch ganz massiv gegen Frauen gerichtet haben. Da war massive sexualisierte Gewalt im Spiel. Hamas-Terroristen haben auf dem Supernova-Festival in der Negev-Wüste nach Aussagen von Überlebenden junge israelische Frauen brutal vergewaltigt, verstümmelt und ermordet. Andere Mädchen und Frauen sollen als Trophäen in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Wie erklären Sie sich, dass es trotz dieser unbeschreiblichen Brutalität so wenig Empathie in Deutschland mit den jüdischen Opfern der Angriffe in Israel gegeben hat?
Tatsächlich war ich kurz nach dem 7. Oktober auf einer Solidaritätsbekundung und habe bereits dort einen extremen Gegenwind erfahren. Und das hat mich sehr schockiert. Und das habe ich nicht verstanden, weil das war noch weit bevor die Bodenoffensive im Gazastreifen begann. Also es gab noch nie eine richtige Solidarität mit den jüdischen zivilen Opfern, auch wirklich kurz nach dem 7. Oktober nicht. Und ehrlich gesagt, kann ich mir das bis heute nicht so richtig erklären. Ich bin ja in den sozialen Netzwerken sehr aktiv und folge auch selbst als Person vielen auch sehr feministischen und sehr linken Accounts und bin im Laufe der letzten Monate auch sehr vielen von ihnen entfolgt, weil sie eben diese Gewalt an jüdischen Frauen so heruntergespielt haben oder gar nicht erst thematisiert haben. Und das hat mich selbst als Feministin sehr enttäuscht. Es wurde ja dann auch eine Art Initiative ins Leben gerufen, die unter dem Slogan Me too, unless you're a Jew, also Me too, es sei denn, du bist jüdisch.
Was ist das genau für eine Initiative?
Ich habe dazu gibt es mehrere Hashtags und mehrere Accounts, die viel eben genau zu dem Thema posten, dass über sexualisierte Gewalt sehr oft berichtet wird und sehr viel kritisiert wird, aber eben im Kontext Israel, im Kontext des Angriffes der Hamas, das Ganze heruntergespielt wurde. Also diesen Frauen beispielsweise nicht geglaubt wird, wenn sie von ihren Erfahrungen als Opfer sexualisierter Gewalt erzählen.
Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, das liegt wirklich viel daran, dass man eben ein bestimmtes Bild von Israel aufrechterhalten möchte, also Israel als Staat, der Unrecht tut. Und diesem Bild möchte man eben dann auch in gewisser Weise Futter bieten. Dementsprechend stellt man beispielsweise die Frauen, die eben von den Angriffen der Hamas berichten, als unglaubwürdig dar. Es könnte natürlich auch eine antisemitische Komponente haben, also das Klischee von jüdischen Menschen, die die Opferkarte ausspielen oder jüdischen Menschen, die lügen, um einen Vorteil zu bekommen.
Wie erleben Jüdinnen vor diesem Hintergrund frauenfeindlichen Antisemitismus in Deutschland?
Ich glaube, viele von uns, also viele auch meiner jüdischen Freundinnen, haben sich viele Gedanken darüber gemacht, wie es uns ergangen wäre. Also viele von uns konnten sich auch sehr mit den Frauen in Israel identifizieren und haben auch hier in Deutschland große Ängste entwickelt. Es gab jetzt kürzlich den Fall in Frankreich, wo ein 12-jähriges Mädchen von etwa Gleichaltrigen vergewaltigt wurde und unter anderem auch unter einem Denkmantel von Antisemitismus. Und das macht uns einfach allen sehr große Gedanken, weil sexualisierte Gewalt im Kontext des Konflikts in Israel einfach so normalisiert und runtergespielt wurde.
Was versäumen wir da eigentlich in der deutschen Gesellschaft? Lassen wir jüdische Frauen vor allen Dingen da ziemlich allein mit ihren Ängsten?
Ich glaube schon, dass das Thema viel zu wenig präsent ist in Deutschland. Ich habe das Gefühl, in den amerikanischen Medien wird das viel mehr thematisiert. Das kann natürlich auch daran liegen, dass in Amerika die jüdische Community auch einfach viel größer ist als in Deutschland. Aber ich erlebe hier in Deutschland wirklich sehr wenig Thematisierung genau dieses Themas, sondern viel mehr erlebe ich beispielsweise, dass in Unis die Gewaltakte der Hamas einfach als Widerstand heruntergespielt werden und auch als legitimer Widerstand.
Im RIAS-Bericht werden antisemitische Vorfälle festgehalten, die von verletzendem Verhalten bis zu extremer Gewalt reichen, ganz allgemein gegenüber jüdischen Männern als auch jüdischen Frauen. Welche Folgen haben solche Vorfälle für jüdische Menschen in Deutschland?
Ich habe in den letzten Jahren immer wieder erlebt, also auch noch vor dem 7. Oktober, dass immer mehr jüdische Menschen Deutschland verlassen und beispielsweise nach Israel auswandern. Und vor allem seit dem 7. Oktober beobachte ich diese Tendenz sogar noch stärker, obwohl in Israel Krieg herrscht. Und das hat mich im ersten Moment sehr überrascht, aber mittlerweile verstehe ich, dass für viele Menschen das tatsächlich eine Option ist. Und was ich auch immer mehr sehe und erlebe, dass jüdische Menschen wieder beginnen, ihre Identität zu verstecken. Beispielsweise, wenn ich mit einer jüdischen Freundin in der Uni sitze und wir uns unterhalten oder sie mit jemandem telefoniert, sagt sie das Wort Israel mittlerweile gar nicht mehr, sondern sie sagt dann immer das Land, was ich nicht nennen kann, weil ich in der Uni bin. Und das finde ich einfach unfassbar erschreckend. Ich habe auch viele jüdische Freunde, die ihre Mezuzá, also das kleine Kästchen, was man in den Türrahmen hängt und was normalerweise auch in der Haustür drin hängt, nicht mehr in der Haustür haben, sondern es abgeschraubt haben. Und viele tragen auch im Alltag einfach keine jüdischen Symbole mehr. Das war vor dem 7. Oktober bei vielen dann doch anders.
Ist Deutschland für Jüdinnen und Juden ein unsicheres Land geworden?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht wirklich irgendein sicheres Land für jüdische Menschen gibt. Weil jüdische Menschen sind immer eine Minderheit und eine Minderheit, die einfach mit so vielen Klischees und Stereotypen aufgeladen ist, dass sie sich vermutlich überall nicht sicher fühlen. Vor allem in den letzten Jahren, wo es immer mehr zu rechten Tendenzen kommt, überall in Europa beispielsweise. Und selbst in Israel sind jüdische Menschen, wie wir an dem ganzen Angriff der Hamas gesehen haben, auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen Deutschland und Israel ist in diesem Moment der, dass die jüdischen Menschen in Israel tatsächlich das Gefühl haben, beschützt zu werden, während sie es in Deutschland oft nicht haben.
Sagt Tanja Raab, jüdische Aktivistin und Buchautorin zu Sexismus und Antisemitismus in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Vor mehr als 2 Jahren hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen und ein Ende ist nicht in Sicht. Mehr als 1 Million Menschen sind seitdem aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Viele von ihnen wollen zurück in ihre Heimat, doch ihre Häuser sind zerstört und der Krieg geht weiter. Besonders schwer haben es ukrainische Familien mit schwerkranken Angehörigen oder mit Kindern mit einer Behinderung. Im ehemaligen katholischen Schwesternheim Veronikaberg in Stuttgart finden sie Zuflucht. Halt finden viele von ihnen in der christlichen Gemeinschaft und im orthodoxen Glauben. Susanne Babila hat ukrainische Geflüchtete in dem Heim besucht.
Natalia Skola deckt im Gemeinschaftszimmer den Tisch. Es duftet nach Kaffee und Kuchen. Die Ukrainerin hat Syrnikis, eine ukrainische Spezialität aus Quarkteig, gebacken. Die 46-Jährige flüchtete kurz nach Kriegsbeginn mit ihren 2 Söhnen und ihrer schwerkranken Mutter aus der ukrainischen Heimatstadt Cherson nach Deutschland.
Alle Angehörigen haben bereits unsere Stadt Cherson verlassen. Die Lage ist sehr schlimm. Die ganze Zeit wird bombardiert. Auch in unserer Straße gab es russische Bombenangriffe.
Ihr 17-jähriger Sohn Serhii sitzt still auf der Couch und hört seiner Mutter zu. Er ist spastisch gelähmt und kann nur mit großer Anstrengung gehen. Nataljas Ehemann, der auch Sahi heißt, scrollt auf seinem Handy und zeigt Fotos. Zu sehen sind riesige Einschusslöcher an ihrem Haus und ihrer Garage. Die Familie hatte neben dem Haus in Cherson auch einen Hof und Tiere auf dem Land, erzählt er. Aber nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms sei alles zerstört.
Es ist schrecklich, weil wir unser ganzes Leben viel gearbeitet haben, um die Zukunft von uns und unserer Familie zu sichern. Aber jetzt, von allem, was wir hatten, bleibt nur ein Auto, mit dem Natalia mit unserer Familie nach Deutschland geflüchtet ist.
Seri lebte bis vor einem Jahr in der Ukraine und leitete eine Bankfiliale. Vor einem knappen Jahr verlor er seine Arbeit und wollte in die ukrainische Armee eintreten. Doch seine Ehefrau war dagegen.
Natalia wollte das nicht wegen Sergi, unserem behinderten Sohn. Ich kann das verstehen, denn sie war alleine. Wir haben in unserer Familie entschieden, dass zunächst die jüngeren Männer, die weder Frau noch Kinder haben, in die Armee gehen. Wenn die Ukraine mich braucht, werde ich zurückgehen.
Vor 12 Monaten ist der 45-Jährige seiner Familie gefolgt und lebt mit ihnen im Veronikaberg. Für Natalia eine große Erleichterung.
Ich bin viel ruhiger geworden, weil ich mir keine Sorgen mehr um meinen Ehemann machen muss. Ich hatte große Angst um ihn. Jetzt bin ich nicht mehr so nervös.
Seri Skola arbeitet hier als Fahrer für einen Pflegedienst und lernt Deutsch. Mit 46 Jahren sei ein Neuanfang schwer, aber in der Ukraine sehe er keine Perspektiven mehr, vor allem nicht für seinen Sohn Seri Junior.
Wir werden älter und müssen hier bleiben, um unserem Sohn eine Zukunft zu ermöglichen. Er ist in einer inklusiven Schule und macht dort Praktika. Wir sehen schon gute Ergebnisse in seiner Entwicklung. Wir sind sehr dankbar, dass ihm in Deutschland geholfen wird.
Zurzeit sind 5 ukrainische Familien im Veronikaberg untergebracht. Das ehemalige Mutterhaus der Veronika-Schwestern geht zurück auf die 1932 gegründete katholische Veronika-Schwesternschaft. Sie waren als Gemeindeschwestern tätig, pflegten Frauen im Wochenbett, unterstützten Familien mit kranken Elternteilen und schufen Orte, an denen pflegebedürftige Menschen eine liebevolle Betreuung erfuhren. Doch der Nachwuchs blieb in den letzten Jahrzehnten aus. Seit 2002 fördert die Veronika-Stiftung Einrichtungen und Projekte, die Kinder und ältere Menschen bei Krankheit, Schmerz und Tod begleiten. Auch Miroslava Fesina lebt mit ihren 2 Kindern im Veronikaberg. Natalias Familie und sie sind zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Miroslavas 8-jährige Tochter Olha geht zur Grundschule und hat Freundinnen gefunden.
2 Freunde. 1 heißt Sascha und 2 heißt Alisa.
Stolz zählt das zierliche Mädchen ihre Lieblingsfächer auf.
Mathematik, Musik, Malen und Sport.
Und zeigt lachend einen Spagat. Dabei fliegen Olhas lange geflochtene Zöpfe. Ihr Bruder Ivanko schaut seiner kleinen Schwester bewundernd zu. Ivan ist 16 Jahre alt und hat einen Gendefekt. Seine geistige und körperliche Entwicklung ist verzögert. Die kleine Familie sehnt sich nach ihrem Heimatort. Nowowolinsk, eine Stadt im Nordwesten der Ukraine. Sie sehnen sich nach ihrem kleinen Haus, den Kirschbäumen in ihrer Straße, dem Garten, ihrem Hund, ihren Katzen. Aber vor allem fehlt den Kindern ihr Vater und Miroslava ihr Ehemann.
Ich und die Kinder, wir vermissen ihn so sehr. Auch mein Mann hat große Sehnsucht nach uns. Er möchte so gern die Kinder umarmen, mit ihnen spielen.
Miroslavas Ehemann ist seit über 20 Jahren orthodoxer Priester in der Heimatgemeinde in der Westukraine. In der ukrainisch-orthodoxen Kirche dürfen Priester verheiratet sein. In die Westukraine fliehen gerade viele Ukrainer aus den östlichen Gebieten und suchen seelischen Beistand in der Kirche.
Viele Frauen und Mütter kommen zu ihm, die ihre Söhne oder Ehemänner verloren haben. Auch wenn wir meinen Mann sehr vermissen. Die Menschen in der Ukraine brauchen ihn jetzt mehr als wir hier in Deutschland.
Sie habe gedacht, nach ein paar Monaten sei der Krieg vorbei und sie könne zurück, sagt die 41-Jährige. Allein mit den Kindern zu sein sei schwer, aber die Kinder helfen ihr, diese Zeit zu überstehen. Was ihr auch Trost gebe, den ukrainisch-orthodoxen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Michael in Stuttgart-Zillenbuch zu besuchen. Kirche sei auch ein Stück Heimat für sie.
Ich bin in der Ukraine jeden Sonn- und Feiertag in die Kirche gegangen. Und das mache ich auch hier. Wir haben einen ukrainischen Pfarrer gefunden. Das ist für mich wie ein frischer Wind. Wir singen auf Ukrainisch, wir beten auf Ukrainisch. Die Messe wird in unserer Liturgie gehalten. Und wir gehen alle zusammen dorthin. Natalia, ihre Familie, ich und die Kinder. Das ist sehr wichtig für uns.
Die Hausbewohner versuchen, sich gegenseitig Halt zu geben, erzählt Alexander Iwanitski, der für die Hilfsorganisation Kinderberg International arbeitet und die ukrainischen Familien im Veronikaberg betreut. Er leitet das Haus, kümmert sich um Behördengänge oder Arztbesuche und übersetzt bei vielen Gesprächen. Auch bei Schulterminen begleitet er die Eltern. Die Grundschullehrerin habe viel Gutes über die kleine Olha erzählt, sagt Alexander Iwanitski, aber
sie traut sich nicht, viel Deutsch zu sprechen. Und besonders, wenn sie irgendwelche Fehler macht oder versteht etwas nichts, dann verschließt sie sich.
Und sie habe auch Probleme mit anderen Schülern.
Die Lehrerin hat gesagt, dass sie manchmal mit Klassenkameraden streitet irgendwie. Und Olha hat uns auf dem Bild gezeigt, welche Junge ihr am meisten belastet, stört.
Mobbing in der Schule, die Angst, etwas falsch zu machen, die fremde Sprache und die immer größer werdende Gewissheit, für lange Zeit nicht in die Ukraine zurückkehren zu können, ist für die Kinder und Jugendlichen eine große Belastung. Für Natalias 17-jährigen Sohn Serhii ist es besonders schwer. Er findet auch nach 2 Jahren kaum Anschluss in seiner Schule, wirkt in sich gekehrt und verschlossen. Er besucht die Margarete-Steiff-Schule, eine Stuttgarter Einrichtung für Kinder, die aufgrund ihrer Behinderungen nicht oder noch nicht an einer Grund- oder weiterführenden Schule aufgenommen werden können. Er sei depressiv, erklärt seine Mutter Natalia, und in Behandlung. Doch wenn sein Vater ihn anlächelt, strahlt er. Alexander Iwanitski, der Betreuer im Veronikaberg, hat in der Ukraine Psychologie studiert und will in Deutschland in seinem Beruf Fuß fassen. Seit einiger Zeit macht er eine Fortbildung zum Traumatherapeuten. Die Kriegserinnerungen, die oft traurigen Nachrichten von Angehörigen aus der Heimat und das Leben in der Fremde mache viele krank, sagt Natalia. Keiner weiß, wann dieser Krieg endet, und das zermürbt uns alle.
An eine Rückkehr nach Cherson ist nicht zu denken. Alles ist zerstört, sogar die Kirchen. Viele unserer Freunde haben ihr Zuhause verloren. Wir haben nichts mehr in der Ukraine und wissen gar nicht, wohin wir zurückkehren könnten. Wir haben dort kein Zuhause mehr.
Und Miroslava? Sie weiß, dass ihr Ehemann seine Kirchengemeinde in der Ukraine nicht verlassen kann und glaubt fest daran, mit ihren Kindern wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Zu ihrem Mann, ihrem Haus, ihren Tieren. Gott stehe an ihrer Seite, sagt sie, und im Gebet finde sie die Kraft, das durchzustehen.
Susanne Babila hat ukrainische Familien im ehemaligen katholischen Schwesternheim Veronikaberg in Stuttgart besucht. Das war Tag für Tag an diesem Donnerstag mit Luisa Mayer in der Redaktion. Nach den Nachrichten kommt der Marktplatz mit meiner Kollegin Britta Fecke. Bei ihr geht's heute um Reisen für kleines Geld. Ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren. Danke für Ihr Interesse und bis bald.